Stadt gehört allen. Ja, theoretisch sollte sie. Wieso ist Barcelona ein wärmender Leuchtturm? Und die harte Frage: Was von radikaler Stadtpolitik übrig bleibt, wenn Privateigentum, Verwaltung und Markt zurückschlagen? Das kläre ich mit Silke van Dijk. Wir sprechen über Gemeingüter, sorgende Städte und Beteiligung, die mehr sein muss als Lückenfüllen im Sozialstaat. Was ist, wenn Zivilgesellschaft das macht, was eigentlich Staat und Stadtgesellschaft machen sollten? Zwischen Hoffnung und Scheitern wird klar, wer Stadt verändern will, braucht mehr gute Ideen, ist doch klar. Er braucht Macht, Ausdauer, Menschen, die dranbleiben. Und damit herzlich willkommen zu Unterdessen, dem Magazin. Auch am Feiertag. Was wird da genau gefeiert? Wisst ihr es? Mir hat ja jemand gesagt, also der Pfingsten ist das Geilste. Also keine Rituale musst du nicht konsumieren. Kein Druck, kein Familienfest. Einfach nur einen Tag frei. Insofern schön, dass ihr da seid. Ihr hattet entweder schon einen schönen Tag oder ihr habt ihn noch, wenn es kurz nach 9 ist. Gleich gibt es den Espresso-Plausch mit Sergei Lochthofen. Und die Fragen, die will ich mir gar nicht stellen. Oh, nee. Was noch? Naja, die Sache. Der Übergang, den wir vergessen haben. Und die Stadt, die nicht mehr uns gehört. Aber vielleicht holen wir sie uns ja zurück. Verhältnisse wie in Barcelona. Ob das gut ging, das werden wir klären ab 10. Ansonsten gibt es Musik von X-Hex, Terra, Madness, Edgar Wasser, von Tony Lackman, Audio 88, Jessen, Jolle, Mine, Alligator, Kitsch Creek. Gabriel und Paco Amoroso mit Robin zusammen, Lamp Shop. Und vielleicht schaffen wir ja noch die Bremer Stadtmusikanten, weiß nicht. Wir werden sehen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Carsten Rose. Der Sender heißt Frei. Und die Drums kommen aus den Sternen. Von den Sternen. So, ist gut. ein besonderer Montag, weil es ist ein Feiertag und da kommt man ganz ruhig durch die Straßen. Die Tiere fühlen sich wohl und glauben, ihnen gehört die Stadt. Da haben sie natürlich nicht mit Sergei Lochthofen gerechnet. Hallo Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie. Guten Morgen. Heute Morgen ging es hier in der Straße nicht ganz so friedlich zu.
Wieso?
Ich bin aufgewacht um 5. Meine Krähen machten wirklich großen Radau, also Karl und Clara. Und ich schaute raus und die flogen entlang der Straße und jagten einen Waschbären.
Was?
Der verschwand immer unter den Autos und duckte sich da weg, aber die haben da nicht nachgelassen, bis er dann am Ende der Straße irgendwo in den Garten verschwunden ist. Aber die sind ja Nesträuber und ich vermute mal, die zwei haben den erwischt, wie er sich da ihrem Nest näherte und auf diese Art und Weise. Also die Krähen sind schon ziemlich an der Stelle unverträglich. Ja, also auch wenn Eichhörnchen auf dem Baum sind, da wo die ihre Neste haben, die haben keine Chance, obwohl sie auch ziemlich gut beißen können und kratzen können. Aber vor den Krähen haben sie alle Angst.
Also sollte man sich vor Intelligenz und die Größe spielt auch nicht die Rolle, sollte man sich vorsehen. Die Krähen waren im Vorteil.
Nein, die sind auch sehr konsequent. Ich habe das mal erlebt hier im Park, da kam ein Milan, also in ihr Revier rein, dann sind die hochgeflogen, auch noch am Teich sind auch noch ein Krähenpaar, sind ja auch noch dazu gekommen. Und zu viert haben die den Milan, also der ja doch ein kräftiger Raubvogel ist, mit allen Waffen ausgestattet, die so ein Vogel hat, die haben den abgedrängt und rausbegleitet aus dem Revier hier. Also insofern sind die Krähen schon durchaus also ernstzunehmende Gegner. Wenn sie den Schnabel so aus der Nähe sehen, dann wissen sie Bescheid. Also der kann schon ganz schön zuhacken.
Ums Zuhacken und um Größe zeigen, um Stärke und um Macht geht es ja auch zwischen Ländern, zwischen Nationen, in den Regionen. Das kann einem irgendwie Angst machen und ich habe das Gefühl, China macht mir persönlich irgendwie keine Angst. Sollte es das oder sind die Chinesen im Grunde friedfertig und nicht expansionsfreudig oder sind sie das doch?
Na doch schon. Also ich glaube, China hat eine Phase hinter sich gelassen, 200 Jahre. Irgendwann in der Ming-Dynastie hat man falsche Entscheidungen getroffen, zum Beispiel nicht so sehr aktiv zu sein. Das heißt, ein Land, das kulturell über tausende Jahre im pazifischen Raum und darüber hinaus, sage ich mal, die Nummer eins war, war dann ziemlich in einem schlechten Zustand. Sie selbst sahen sich auf den Knien und jetzt kommen sie zurück. Der Umschwung unter Deng Xiaoping damals, der führte dazu, dass sie wirtschaftlich aufgestiegen sind. Und das hat man ja auch gesehen. Die Woche war ja interessant. Nach und nach gaben sich ja Trump und Putin die Klinke in Peking. Und dann hat man gesehen, wer der Koch und wer der Kellner ist ja an dieser Stelle. Also bei Putin ganz eindeutig ein Bittsteller, der darum buhlt, eine weitere Gasleitung nach China verlegen zu können, um damit Geld zu machen. Aber die Chinesen wollen das zusätzliche russische Gas nicht, weil sie kaufen überall an, selbst bei den Amerikanern viel Gas, das teure Gas, was in Europa ja immer so diskutiert wird. Die Chinesen kaufen es, weil sie natürlich keine Abhängigkeit wollen, wie die Amerikaner auf ihrer Seite von den seltenen Erden abhängig sind. Und das hat man auch gesehen. Also Trump ist gekommen, die Chinesen haben wieder gesagt, dass sie Taiwan eventuell auch so holen und Trump hat sozusagen den Schwanz eingekniffen. Also es ist schon eine Entwicklung, eine junge, vitale Supermacht, das ist China, eine zweitrangige Supermacht Russland und Amerika auf dem absteigenden Ast. Das haben wir schon diskutiert in der ersten Runde der Präsidentschaft von Trump, dass seine Art zu regieren und das Land zu führen den Aufstieg Chinas beschleunigt und das ist in diesem Fall heute auch der Fall. Die Chinesen sind der Schlüssel, die könnten jederzeit dazu beitragen, dass der Ukraine-Krieg beendet wird und sie können auch jederzeit dazu entscheidend beitragen, dass der Iran sich zurückzieht am Horn. Aber sie tun es nicht, weil sie natürlich den Rivalen, die Amerikaner, schwächen wollen, aus diesem Grunde die Russen auch die Iraner unterstützen. Also Trump ist, wie gesagt, wie so ein Dummbattel da rumgelaufen und wieder abgezogen und hat im Nachhinein noch einmal bestätigt, dass er Taiwan auch fallen lässt, wenn es einen guten Deal gibt. Also insofern sage ich mal für uns alle keine guten Vorzeichen.
Dennoch ist ja China eine jahrtausendalte Kulturnation, die offensichtlich clever sind und aber nicht so damit hausieren gehen.
Naja, ich glaube mal, im Augenblick ist es so, wenn die in Europa die Leute aufwachen, da arbeiten die Chinesen schon 2 Stunden. Das heißt also 3 Stunden. Das heißt, die sind schon ziemlich tough unterwegs. Das ist eine Kultur, auch bedingt durch die sozusagen jahrhundertealte Art des Umgangs miteinander, zum Teil sehr brutal. Wenn Sie nach Peking reinfliegen, sehen Sie diese Satellitenstädte, da möchten Sie nicht tot am Zaun hängen. Ja. Also hunderte Häuser um eine Fabrik herum, alle so 20, 30 Stockwerke hoch, kein Grün, kein Geheim, kein Nichts. Da wohnen die Menschen drin und sind sogar froh darüber, weil im Verhältnis zu den alten Zeiten, also der Eltern und der Großeltern, geht es den Menschen deutlich besser. Das ist das Versprechen auch dieses Regimes. Aber es ist natürlich eine straff organisierte Gesellschaft, eine Diktatur, gar keine Frage. Xi ist ein Diktator und seine Vorstellung ist natürlich, dass wir auch dem uns unterwerfen. Und insofern sind wir im Augenblick auch nicht so gut aufgestellt, weder in Amerika noch in Europa, dem zu widerstehen. Wir haben uns sehr stark in die Abhängigkeit von China begeben. Die Russen sowieso mit dem ganzen Krieg. Sie sind nicht in der Lage, sozusagen wirtschaftlich zu überstehen, wenn die Chinesen sie nicht unterstützen. Und bei den Amerikanern entwickelt sich das unter Donald Trump sehr schnell auch in diese gleiche Richtung.
Also wenn jetzt Trump Taiwan für einen günstigen Deal fallen lässt, Ukraine hat er ja, könnte man sagen, schon fallen lassen. Was heißt das denn für die NATO?
Ja, die NATO ist natürlich nur ein starkes Wort. Das heißt, auch bei uns wird ja viel diskutiert. Auch die Putin-Freunde behaupten ja, sage ich mal, die NATO hätte Russland bedroht und aus diesem Grunde sei dieser Ukraine-Krieg passiert. Ohne die Amerikaner ist die NATO gar nichts. Also das heißt, es gibt keine Waffe, die die Deutschen haben, die in irgendeiner Hinsicht die Russen beeindrucken könnte. Auch wenn wir 100.000 Soldaten mehr einstellen, was hier diskutiert wird, wo es eine Anstrengung ist und wofür wir Geld brauchen und was nicht so ohne weiteres klappt, das ist alles Pillepalle. Das interessiert die Russen nur bedingt in der Propaganda, aber in Wirklichkeit beeindruckte sie das nicht. Das Gleichgewicht der Kräfte war immer ein Gleichgewicht zwischen den Atomwaffen der Russen und der Amerikaner. Das heißt, wo die NATO steht, die hat ja jetzt eine viel längere gemeinsame Grenze mit Russland durch die Aufnahme der Finnlands in die NATO. Dadurch hat sich nicht wirklich was verändert. Das ist alles Unsinn. Und die NATO bedroht als solche auch im Kern nicht die Russen. Das Einzige, was da wirklich da ist, dass die Amerikaner in der Lage sind, den russischen Appetit zu schmälern. Das heißt, bis hier und nicht weiter zu sagen. Aber im Fall Ukraine sehen wir ja, es gestaltet sich sehr schwer. Es ist ein schönes Beispiel für die großmundige Ankündigungspolitik Donald Trumps und er ist nicht in der Lage, wirklich eine vernünftige Rolle da zu spielen, obwohl er sagt, in 24 Stunden will er den Krieg beenden.
Diese Steuererklärungsnummern, die sind natürlich eigentlich der Hammer, also Korruption auf höchster Ebene, aber das geht so ein bisschen unter in dem anderen Wahnsinn, oder?
Ja, das ist bei Donald Trump natürlich auch Methode, dass er in der Woche mehrere Sachen loslässt und immer wieder die Leute zwingt, sozusagen mit dem Kopf zu schütteln, sich aufzuregen. Aber dass dazwischen auch natürlich ja grundsätzliche Dinge sind, dass er und seine Kinder nicht befürchten müssen, dass irgendein übereifriger Steuerfahnder den Dingen auf die Schliche kommt, die bei ihm natürlich die Regel sind. Wir wissen ja, dass das alles nicht korrekt gelaufen ist. Er ist ja einer der erste Präsident gewesen, der seine Steuererklärung nicht veröffentlicht hat und mit vielen Finden hin und her versucht hat, es abzudecken. Wir wissen auch nicht, was er wirklich vor der Präsidentschaft an Geld hatte, ob er verschuldet war oder vielleicht umgedreht. Das wissen wir alles nicht. Aber inzwischen laufen ja die Geschäfte wunderbar. Also es gibt ja keinen amerikanischen Präsidenten, der so schamlos in die Staatskasse gegriffen hat und natürlich auch seine ganzen Verwandten begünstigt. Das heißt also tatsächlich Korruption auf höchster Ebene. Für jeden anderen Präsidenten, Obama, Clinton, aber auch Bush, hätte ein Minimum von dem gereicht, dass man ihn dann aus dem Amt gejagt hätte. Aber bei Donald Trump sind die Maßstäbe inzwischen so weit abgesunken, dass er durch sein ständiges, sozusagen wirres Handeln dazu beiträgt und natürlich auch durch die Art, wie er Erpressung betreibt mit dem Parlament, wie er die Abgeordneten erpresst, dass er sich leisten kann, dass solche Gesetze und Bestimmungen erlassen werden, dass er nicht fürchten muss, dass man bei ihm reinschaut, was er denn eigentlich in puncto Geld auch im Augenblick, sagen wir, am Rande der Legalität oder jenseits der Legalität verdient. Das ist schon bemerkenswert.
Mhm. Wir haben eben darüber gesprochen, wie brutal Tiere sind. Manchmal denke ich allerdings, es ist unglaublich, was Menschen anderen Menschen antun können. Ich war in den 90ern mit einem Radioprojektmann in Sarajevo in Bosnien-Herzegowina und da war so eine große Straße, wo Tatrabahnen fuhren und die Einheimischen, die haben das die Sniper-Allee genannt und ich habe dann gefragt, wieso heißt das Sniper-Allee? Naja, da haben also in der vierjährigen Belagerung von Sarajevo ist da auf die Menschen geschossen worden, die in die Straßenbahn einsteigen wollten und da sind westliche, also die haben das direkt Touristen genannt, westliche Touristen kamen dahin, die dort auf die Leute geschossen haben. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich konnte es mir nicht vorstellen und jetzt nach Jahrzehnten gibt es Ermittlungen und auch Beweise und Belege dafür, dass tatsächlich das Menschenjäger in Sarajevo auf den Straßen andere Menschen, also aus Spaß, aus Freude erschossen haben. Das ist doch unglaublich, oder? Was Menschen anderen Menschen antun können. Und das in der jüngeren Geschichte.
Das ist gar keine Frage. Und vor unseren Augen und vor unserer Haustür. Es sind ja auch eine ganze Reihe deutscher, junger Männer auch aus Ostdeutschland, NVA geschult, in Sarajevo auf beiden Seiten als Söldner eingesetzt gewesen. Diese Geschichte mit den Snipern, das sind also, Sniper ist die Bezeichnung für Scharfschützen. Ja. Vor allem in den slawischen Sprachen ist das direkt der Begriff, also in Russisch heißt der Scharfschütze Sniper. Das heißt, diese Leute haben sich einen Spaß daraus gemacht, auf ganz spezielle Jagd auf Menschen zu gehen. Und das zeigt ja auch, wie die Kriege die Menschen entmenschlichen. Das heißt auch, die Leute, die das organisiert haben, sind ja alles Verbrecher im Großen und Ganzen. Dass das so viele Jahre braucht überhaupt, dass man das aufklärt und dass man dahinter kommt, das ist schon ein Beleg dafür, wie schwer wir uns dann tun, sage ich mal, solche Sachen aufzurollen. Unsere Gesetzgebung ist auch zum Teil gar nicht vorgesehen für solche Fälle. Das heißt also, diese vorsätzliche Art, Menschen zu töten im Krieg, hinzufahren, aus Spaß das zu machen. Das gehört schon mit dazu. Und jeder dieser Kriege, wir schauen ja nun in die Ukraine, mit welcher Brutalität dort jetzt gerade auch wieder die Russen zugeschlagen haben, wieder Kindertod. Ich finde auch, was wir vielleicht auch zulassen, dass das so anonym passiert. Das heißt, wenn 3, 4 Kinder umgebracht werden, wir sehen ja nie ein Foto, also unseren berühmten Wal Timmy, den haben wir ja bis zu seinem letzten Weg begleitet, da sind die Kameras ständig drauf gewesen und die Leute haben emotional das verfolgt und mitgelitten. Das war für alle verständlich, aber dass eben halt gleichzeitig nicht einfach nur anonyme Zahlen diese Kinder sind, sondern konkret Svetlana, Mascha oder Tanja heißen, dass sie auch ihre Zukunft hatten und gespielt haben und dann von diesen Raketen umgebracht werden. Ich glaube, da lassen wir zu sehr zu, dass die Mörder oder diejenigen, die das befehlen, zu anonym bleiben. Das heißt, all diese Schrecken des Krieges, ob im Sarajevo oder jetzt konkret in der Ukraine, die müssen viel stärker auch menschlich, emotional nachvollziehbar verdeutlicht werden. Ich glaube, sonst bleibt das alles im Hintergrund. Wir haken es ab, sagen, ja, es ist wieder eine Meldung heute. Sie haben wieder geschossen. Naja, das machen die immer und das war's damit. Aber in dem Augenblick, wo das konkret wird, wo das einen Namen bekommt, wo es eine Geschichte bekommt, war sehr schön bei diesem Fall Timmy nachzuvollziehen. Da gehen auch die Emotionen der Menschen hin und dann kann man vielleicht doch viel stärkeren Druck auf die Befehlshaber dieser Dinge erzeugen.
Mhm. Weil wir heute am Feiertag sind, ein bisschen mehr Zeit haben, nochmal diese große Frage, woher kommt die Entmenschlichung? Wo fängt das an? Und warum stumpfen wir auch ab, wenn wir dann Nachrichten hören, weil es uns vielleicht zu viel ist? Wo beginnt das?
Naja, ich bin vielleicht an der Stelle ein bisschen sehr nüchtern, aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass wir uns, was unser sozusagen inneren Verfasstheit anbelangt ist, also von der Entwicklung her auf dem Niveau genetisch eigentlich wie vor 5000 Jahren befinden. Das heißt also, die gleichen Gründe vor 5000 Jahren vorhanden waren, um Menschen umzubringen, Nachbarn anzufallen, Frauen zu vergewaltigen, Leute zu bestehlen, Häuser anzuzünden. So wie das damals gewesen ist, ist das heute auch. Die Schicht der Kultur und der sozusagen der vernünftigen Art des Umgangs miteinander, die ist sehr dünn. Und im Krieg wird das sozusagen, platzt das auf und kommt das raus. Auch bei uns gibt es ja viele Leute, wenn wir schauen, den Nationalismus, der uns so viel Leid gebracht hat in Europa in den letzten 100 Jahren, so viele Tote, dass der wieder kommt und dass dann viele Leute wieder glauben, das sei die Zukunft. Obwohl jeder weiß, Nationalismus, wir sehen es überall, der führt letztlich, also Russland ist das beste Beispiel, wieder in den Krieg. Und es ist gar keine Frage, wenn Nationalisten in Deutschland an die Macht kommen, gibt es auch wieder Krieg. Und es gibt wieder viele Leute, die das begründen. Sie müssen ja mal sehen, in der Zeit des Nationalsozialismus kamen sich ja die Menschen moralisch viel bedeutender, viel wichtiger und viel besser vor als der Rest der Welt drumherum. Das heißt, man brachte zwar Millionen Menschen in den KZs um, man führte Kriege, aber kam sich innerlich doch sehr auf der richtigen Seite im Einsatz des Guten und des Gerechten sozusagen kam man sich davor. Das hat sich nicht geändert bis auf den heutigen Tag und genauso passiert das im Augenblick, die Propaganda in Russland, ich lese das ja immer, es erschaudert einen, wie sich die Welt wiederholt und wie schwer wir einfach einen Fortschritt an dieser Stelle haben. Und wenn wir dann an mehreren Stellen das gleich in der Welt haben, in Amerika, in China, in Russland, auch im Iran, im Nahen Osten, in Israel, da sind wir Geiseln dieser Entwicklung und das ist nicht weg. Das heißt, das Primitive ist genauso da wie das Kluge und das Kulturvolle.
Also der Firnis, die Decke der Zivilisation ist sehr, sehr dünn, kann schnell rausbrechen und wir sind Meister der Verdrängung und können uns unsere Wahrheit zurechtbasteln, obwohl die Fakten eigentlich vor uns stehen. Das ist auch so eine Leistung des Gehirns, oder? Dass wir uns eine Welt zurechtdenken können, die mit der Realität wenig zu tun hat?
Naja, wir würden ja sonst das Ganze nicht sozusagen überleben. Das heißt, es ist diese Verdrängung, auch im Privaten ist es ja nichts anderes. Negative Dinge werden in den Hintergrund geschoben. Es werden Geschichten erzählt aus der Kindheit, alles war toll. Das heißt, das ist ein ganz normaler Mechanismus im Menschen, damit er sozusagen nicht ständig belastet ist mit der Fülle dieser Dinge, die einem im Leben möglicherweise auch negativ passieren. Das ist nicht in jedem Leben so. Es gibt Menschen, die haben ein sehr positives Naturell, haben auch einen Kontext, der, sagen wir mal, sehr vernünftig ist. Aber wir haben auch das Gegenteil. Ich meine, wir sehen ja, selbst so eine Stadt wie Erfurt hat ja doch eine Schicht auch, wo zum Teil grausamste Dinge passieren. Das ist ja gar keine Frage. Allein die Art und Weise des Umganges von Männern mit Frauen, man hätte ja gedacht, eigentlich vor 30, 40, 50 Jahren, das hat man doch langsam hinter sich gelassen, wie das wieder mit aller Macht wieder hineinbricht, der Rassismus, der da eigentlich dem zugrunde liegt. Das sind ja Dinge, die wir zwar diskutieren, und es gibt ja auch Menschen, die sich dafür einsetzen, dass das nun, sagen wir, anders wird. Aber wir merken auch, dass die Gegenbewegung ja auch sehr stark ist. Und gerade auch, was mich ja sehr, sehr wundert, bei dem Familienbild, dass rechtsextreme Parteien haben, dass da so viel Gefolgschaft, also viele Frauen dem Ganzen folgen, das ist für mich völlig unverständlich, aber es ist Realität. Und ich muss damit leben, zu sagen, ja, es gibt eben halt auch andere Welten in dieser Welt.
Dann kommen wir da gleich mal zu einem, der ein anderes Weltbild hat und der auch eine andere Welt, eine andere Stadt und ein anderes Land möchte, nämlich der Herr Höcke. Dieses Gefälligkeitsgutachten, könnte man das sagen, wurde das aus Steuermitteln bezahlt? Es geht ja um die Plagiatsvorwürfe gegen den amtierenden Ministerpräsidenten.
Ja gut, erstmal haben wir den Fakt selbst, also ja, dass die Chemnitzer Universität erst so geprüft hat, dann so geprüft hat, dass eine Entscheidung getroffen worden ist, die gegen den Mario Vogt ausgegangen ist. Er will da Berufung einlegen, was ja alles richtig ist und korrekt ist und das soll ja auch so auf der Ebene laufen. Da werden wir höchstwahrscheinlich irgendwann mal durch einen Richter erfahren, wie der das sieht und wie wir das vielleicht dann einordnen können. Parallel dazu ist das natürlich, findet das im politischen Wettbewerb statt. Zum Teil ist das ja schon nicht mehr Wettbewerb, sondern Krieg. Und einen Teil dessen haben wir die Woche erlebt, diese Pressekonferenz, wo der berühmte, dubiose, aber Plagiatsjäger Weber, der war nicht immer klar ist, mit welchem Auftrag er das Ganze macht, wer ihn bezahlt, plötzlich Dinge präsentiert, wo man sagt, ja, muss man zumindest erstmal schauen, ja, an dieser Stelle, auch wenn einem der Mann nicht sehr sympathisch ist mit seiner ganzen Vorgehensweise und natürlich auch seiner politischen Ausrichtung. aber er hat es erstmal vorgelegt. Interessant war ja, dass er scheinbar, von wem auch immer bezahlt, direkt vor der Wahl in Thüringen schon mal ein Gutachten vorgelegt hat. Das heißt, offensichtlich mit der Absicht, die Wahl zu beeinflussen und jetzt wieder sozusagen im Auftrag diesmal der AfD-Fraktion oder der AfD-Partei, ich gehe mal davon aus Fraktion, sonst hätten sie es nicht im Landtag alles machen können, also die Präsentation das vorlegt. Man muss erstmal das, was er da macht, erstmal anschauen, wie weit ist das tragend. Bis jetzt, was wir mitgekriegt haben, es ging im Wesentlichen um Fußnoten dieser Arbeit von Mario Vogt, seiner Doktorarbeit. Das heißt also nicht in der Substanz der Arbeit. Jetzt haben sie versucht nachzulegen und behaupten, das sei auch in der Substanz falsch zitiert worden und falsch verarbeitet worden. Und der Herr Weber und der Herr Höcke haben zusammen den Kern der wissenschaftlichen Arbeit von Herrn Vogt sozusagen in Frage gestellt. Ich kann es nicht beurteilen, ich habe sie jetzt nicht gelesen, habe mich jetzt nicht mit allen Details beschäftigt, aber ich finde schon, der Umstand, wie zielgerichtet es im politischen Kampf eingesetzt wird, was da der Weber macht, das ist schon sehr bedenklich. Und wenn dann die Frage, wie wird denn das finanziert? Finanzieren Sie und ich über Steuermittel, indem die AfD auch Geld bekommt, natürlich das Ganze mit, da bekommt das natürlich einen besonderen Schlag. Und wenn dann der Fraktionsvorsitzende der AfD sich weigert, darüber Auskunft zu geben, was das gekostet hat und was man sozusagen dem Mann an Honorar bezahlt hat, damit er ein Gefälligkeitsurteil, und in dem Fall muss man schon sagen, also Gutachten vorlegt. Das ist schon interessant für eine Partei, die behauptet, sie würde doch sehr ehrlich und sehr offen im Gegensatz zu allen anderen ausgehen. Wir haben ja diese Geschichten gehabt, erst vor wenigen Wochen und Monaten, wo es um die Beschäftigung von Verwandtschaften auf Staatskosten ging. Das war schon eine ziemlich spannende Geschichte, die hat man weggeschoben seitens der AfD, die Umfragen zeigen das. Jetzt geht's weiter, man ist nicht offen an dieser Stelle und weiß auch, warum man dann sozusagen das nicht in der Öffentlichkeit haben will. Das finde ich schon bemerkenswert, und das war für mich der eigentliche interessante Skandal an diesen Vorführungen, dass man nicht gesagt hat, was hat man denn bezahlt dem Mann dafür?
Ach, am liebsten würde ich mit Ihnen über Erdbeeren reden, denn die Pflücksaison hat angefangen. Mögen Sie Erdbeeren?
Oh ja, natürlich. Es gab mal irgendeinen alten Mönch, der gesagt hat, man soll die Früchte in der Zeit unbedingt viel essen, wo sie da sind. Bei uns ist aber inzwischen natürlich eine Situation, dass Erdbeeren über das ganze Jahr zu haben sind. Aber natürlich die frischen vom direkt aus der Gegend, wenngleich die Preise dafür ja auch dieses Jahr, mein lieber Mann, ja, also ganz schön gestiegen sind. Das ist schon nicht schlecht.
Na gut, kommen wir zurück zur Politik und zu öffentlichen Geldern, die in der Theateraffäre, das hat ja nun die weit über 1 Million gekostet, und das ist jetzt so, ja, muss halt sein, das sind ja auch öffentliche Gelder, müsste das nicht auch noch transparenter laufen, was da am Theater gelaufen ist und was da schief gelaufen ist und wieso jetzt so viel Geld gezahlt werden muss?
Naja, es ist jetzt zu einem Abschluss gekommen, zu einem relativen, ja. Wir werden ja mit den Folgen zu tun haben in der Kulturarbeit hier in Erfurt. Das Geld muss ja irgendwo herkommen. Das kriegt ja niemand geschenkt. Das heißt, wenn man erstmal nachrechnet, das würde mich mal schon mal interessieren, ob jemand sich mal hinsetzt in der Stadt, Journalisten oder wer auch immer, einfach mal einen Schlussstrich zieht, sagt, ja, die Entschädigung für die Gleichstellungsbeauftragte fast 500.000, die Entschädigung und Lohnnachzahlung für Montabon über 500.000, dann sind die Gutachten, das geht ja um 100.000, an der Stelle sind ja keine Peanuts, sag ich mal. In der Summe würde mich schon mal interessieren, was hat diese ganze Geschichte uns gekostet und was hat sie gebracht? Wir wissen ja bis auf den heutigen Tag, das ist ein Dilemma der Recherche hier in der Gegend. Ich habe nur Auszüge davon gesehen gehabt, aber das Material ist nicht veröffentlicht mit vielen juristischen Hinweisen. Aber wir wissen immer noch nicht, was überhaupt der Kern des
Vorwurfs
Gutachtens war, Wer hat was wo an zu welcher Zeit dort getan? Es wird ja vieles vermengt, es wird immer wieder auch in der Berichterstattung verkürzt dargestellt. Der Ermunterung hätte sexuelle Übergriffe sozusagen mit vor. Nein, das ist Unsinn. In seiner Zeit als Intendant im Haus sei das passiert. Also er selbst persönlich trägt keine jetzt direkte Verantwortung dafür. Also insofern sage ich mal, gab es auch viel so merkwürdige Berichterstattung dazu. Und ich würde mich doch durchaus freuen, wenn am Ende irgendwann mal ein richtiger Strich drunter gezogen ist und wir auch mal darüber reden, welchen Sinn ergeben diese Art von Aufgeregtheiten in einer Stadt, wenn am Ende nichts Genaues weiß man nicht rauskommt und gleichzeitig ja so mal über 1,5 Millionen dem Kulturleben der Stadt, auch dem Theater entzogen werden. So einfach würde ich da aus der Geschichte nicht rausgehen wollen.
Also ein Plädoyer für Transparenz und auch gegen Machtbündelung, dass zu viel Macht gerade in dem Bereich auf einer Person liegt, das kann man zumindest schon mal als Resümee ziehen.
Naja, und die Konsequenzen werden auch gezogen. Sie sind ja auch ein Intendant, so eine Art, im Radio frei. Da bin ich nicht ganz so, ich glaube nicht, dass diese ganzen Kollektivlösungen in den Theatern die Theater wirklich weiterbringen. Das kann auch immer gute Sachen ergeben, das ist gar keine Frage. Aber der kreative Prozess, das ist so, wie natürlich kann man Picasso auch in einem Beirat hätte man zusammenstellen können, der ihm berät, was er malen soll. Ja, aber ich glaube, es war schon ganz gut, dass er ohne Beirat gemalt hat und das gemacht hat, was er dachte machen zu müssen. Ja, im Theater auch. Wir kennen eine ganze Reihe, zum Teil sehr schrulliger Typen, die große Theaterbühnen bespielt haben, die Intendanten, da gibt es viele, die sagen, ja, der war brutal, der war das und das, aber trotzdem waren dann am Ende das, was auf der Bühne stand, durchaus was Hervorragendes. Das ist uns nicht ohne weiteres gelungen. Ich sage mal, wir sind hier in Thüringen trotz unserer Ansprüche und trotzdem, dass sehr viel Geld ja wirklich auch in die Kultur fließt. Wir geben mehr Geld für die Kultur pro Bevölkerungskopf aus als Nordrhein-Westfalen oder andere. Die haben ja einen Fußball oder was auch immer. Bei uns ist eben halt die Kultur so wichtig. Und ich glaube schon, dass einzelne Kreative durchaus da eine Rolle spielen können. Und da ist leider sozusagen auch die Begleiterscheinung, dass natürlich auch unter diesen Leuten zum Teil nicht alle glücklich werden und nicht alle sozusagen froh sind, dass sie da sind und andere wiederum kulturell sozusagen zum Leuchten kommen. Also insofern sage ich mal, ich bin nicht jemand, der infolge dieses Prozesses sagt, nein, ein Intendant dieser Posten hat sich überlebt. Ich glaube nicht, dass wenn wir kreativ bleiben wollen auf der Bühne, dass das sozusagen die Zukunft sein wird, dass wir kollektiv immer alles entscheiden.
Dann brauche ich von Ihnen jetzt noch eine gute Nachricht, um halbwegs befriedet hier aus der Runde rauszugehen.
Naja, die Woche ist meine kurz mal aufgeblitzt, dass auch Trump hat das angekündigt, dass man zwischen den USA und den Iran vor einer Einigung steht, was sozusagen die Verlängerung des Waffenstillstandes anbelangt ist, um 60 Tage, um weiter verhandeln zu können. Und gleichzeitig war immer mit benannt worden, dass die Straße von Hormuz dann aufgemacht wird. Das wäre für uns alle, für die Wirtschaft, für die Tanksäulen, für uns alle sozusagen eine sehr, sehr gute Nachricht, wenn das klappt. Das ist immer so mit Skepsis verbunden, weil Donald Trump kündigt in der Woche 3, 4, 5 Sachen an, von denen er gar nicht vorhat, die zu halten. Das heißt also, wir haben uns daran gewöhnt, dass das ein Politiker ist, wo man kein einziges Wort glauben kann, bis man es gesehen hat oder direkt vernommen hat. Aber ich habe heute Morgen mal in die New York Times noch reingeschaut. Die sind auf Platz 1, das ist ihre Aufmachung, sind wirklich überzeugt, weil anhand ihrer Recherchen, dass tatsächlich so ein Abkommen kurz bevorsteht. Das wäre natürlich jetzt für die Woche sehr schön, wenn das klappen würde. Das würde ein bisschen zur Beruhigung der allgemeinen Lage beitragen. Wir finden natürlich neue Themen, über die wir uns aufregen und vergessen sehr schnell, wie das war mit dem teuren Benzin. Aber zumindest es wäre gut für alle, auch für die Stimmung in diesem Land, wenn das tatsächlich Realität würde.
Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Feiertag. Viel Freude mit den Tieren und die Auswertung der Frage gibt es dann nächste Woche um die gleiche Zeit, Montag 9 oder 18 Uhr.
Ich bedanke mich. Ich hoffe, hoffe, dass morgen früh der Waschbär auch schläft und hier Ruhe ist in der Straße. Das wäre auch schon mal ganz gut. Ne?
Tschüss, bis später. Ciao.
Alles klar, tschüss, bis nächste Woche.
Schöner, also schöner Titel, aber wir hatten ihn schon. Jetzt gibt's was von Terra.
Scotto il cielo, ho una fila di messaggi, oggi non risponderò. Sono offline con Yasmin, sul tappeto che fumiamo narghile. Stavo pensando che quasi le offere di lavoro. Chiedono dove suono, non dove sono. Non ho più paura della FOMO. Sono pop, senza fare promo. Sono al top e senza l'appoggio della tua tele. Perché lì non si possono dire le cose vere. Habibi, se ti vedo faccio finta di niente. Sto dentro la mia bolla dove non prendo. Sono con le mie ragazze, sembra che c'è un'area. Una sola regola, guardare e non toccare. Come al museo nella teca opere d'arte. Ci fanno le foto se passiamo per le strade. Di notte in un Uber van, entriamo dove si esce. Anche il suo tipo è mio fan. Mi grida hala ya helwe, hala ya helwe.
Ja, Terra war das mit Sephiro, ein wunderschönes Album. Und jetzt kommen wir zu den Faces for Radio und den BBC Sessions. Die British Broadcast Company hat immer Sessions gemacht, und zwar John Peel Sessions unter anderem. Und da wurde im Radiostudio wurden Songs aufgenommen, also sogenannte Sessions, die dann immer mal anders klangen als die Studioaufnahmen, aber grandios. Und hier jetzt haben wir ein Stück von einer John Peel Session aus dem Jahr 79 der Band Madness. The Prince, Madness. Herrlich.
So the heat with a rock steady beat.
Face for Radio.
An earthquake is erupting, but not in Orange Street. A ghost dance is preparing. You got to help us with your feet. If you're not in the mood to dance, grab yourself a seat. This may not be uptown Jamaica, but we promise you a treat. Bust the bummy over with your bogus stance. Shuffle me off my feet. Even if I kept on running, I'd never get to Orange Street. There's nothing left to say for the man who set the beat. So I'll leave it up to you out there to get him back on. I never get to Orange Street.
Madness. Ein schöner Beweis, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk cool sein kann. Und das schon in den 70ern, denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde ja in Deutschland nach dem Vorbild der BBC, der British Broadcast Company, aufgebaut mit der Staatsfern und so weiter. Und einer der coolen Vertreter war eben John Peel, der ein gutes Gefühl für Bands, für Musik hatte, sehr breit aufgestellt war. Der hatte keinen speziellen Musikgeschmack, der hat alles, was neu, innovativ war und cool war, hat der eingeladen. Und dann gab es eben diese BBC Sessions, in dem Fall eine John Peel Session, wo Madness das im Studio eingespielt hat. In keinem Rundfunkstudio hat jemals wahrscheinlich Edgar Wasser was eingespielt. Sollte er vielleicht mal und dann die ganzen Bösewichte mitbringen. Edgar Wasser, ihr hört den Freien Rundfunk Erfurt International.
Bitte diesen Part in einer Sommernacht, während die Raketen fliegen und die Bomben fallen. Trinke aus der kalten Kokosnuss. Parallel dazu fliegt wieder etwas in die Luft. Siehst du, wie die Blumen blühen und die Bäume sprießen? Oder siehst du, wie sie zielen und auf Krankenhäuser schießen? Shit, ich verliere den Überblick. Warte, wer von uns ist jetzt nochmal der Bösewicht? Denn langsam habe ich das Gefühl, dass ich es bin. Ja. Wer kommt in Turnschuhen, die Kinderhände nähten? Voll ausgestattet mit verschiedenen Geräten: Laptop, Tablet, Mobiltelefon. Bald besteht sein Körper ganz aus Lithium-Ionen. Wer hat sich jetzt lang genug selbst angelogen und sollte endlich einsehen, dass er Teil von Amazon ist? Wer hat sein Ethos für bequem shoppen aufgegeben und wenn er stirbt, geht seine Seele an Jeff Bezos? Wer meidet seinen Nachrichtenfeed, weil er seit 3,5 Jahren sagt, dass es ihn gerade hart runterzieht? Eine Runde Mitleid, wer hätte im Dritten Reich weggeschaut, wer könnte es sein? Wer steckt in einem Algorithmus fest und weiß nicht mehr, was wirklich ist, doch mittlerweile juckt es ihn auch irgendwie nicht? Wer hat keine Empathie für andere? Denn dafür müsst ihr bei sich selber anfangen. Der Bösewicht.
Oh shit, schaut ihn euch an.
Es ist der Bösewicht.
Er ist feige, er ist opportunistisch und seine Superkraft ist Verdrängung. Es ist
der Bösewicht.
Bösewicht, wer ist höllisch wütend, denn sein DHL-Paket verzögert sich womöglich.
Es ist der Bösewicht.
Oh, die ganze Welt brennt und er schaut zu.
Der Bösewicht.
Der Bösewicht. Und die Superkraft ist tatsächlich das Verdrängen. Das können wir wunderbar. Auf eine Art, das ist eine Schutzfunktion, aber auch muss für alles herhalten. Tja, das war Edgar Wasser und das Drama endet nie mit Fatoni und Blackman. Radio frei.
Scheiß mal auf Jay-Z, denn es ist andersrum. Die Welt hat 99 Probleme und jedes hat mit einem Mann zu tun. Ich dachte immer, irgendwann ist auch mal gut. Heute weiß ich, Drama endet nie. Kann man sein Leben nicht auch autotunen? Mach die Augen zu, stell mir vor, dass ich in Thailand wär. Mach sie wieder auf und steh im Stau in einem Kreisverkehr. Radio spielt Drecksmusik, halbe Stadt auf Ecstasy. Alle unverbindlich, weil es immer noch was Besseres gibt. Die Stadt tut dir gut, wenn es dir gut geht. Doch wenn es dir schlecht geht, solltest du zusehen, dass es dir gut geht. Drogen kriegst du schneller als dein Therapieplatz. Und die Junkie-Spritze blitzt auf dem Spielplatz. Die Stimmung ist gereizt, alle lieben hier Gewinner. Doch wenn du verlierst, dann immer nur allein. Und bis der Milchstern wieder blüht, tragen wir im Winter nur ein dünnes Nervenkostüm. Drama endet nie, Drama endet nie. Nimm noch ein Zug von der Kippe und ein Schluck Hennessy. Drama endet nie, Drama endet nie. Doch alles gut, ich hab immer noch Energie. Drama endet nie, Drama endet nie. Nimm noch ein Zug von der Kippe und ein Schluck Hennessy. Drama endet nie, Drama endet nie. Doch alles gut, ich hab immer noch Energie.
Ab und zu hab ich kein Bock auf Drama.
Ich hab Drama mit dem Beat, dicker Drama mit meinem Leben. Und kann nicht glauben, was die Leute über mich erzählen. Wenn jemand sagt, mir wäre egal, wer meine Freunde sind, dann kann ich sagen, ich bin froh, dass ich nicht reich bin. So kann ich sagen, meine Homies sind die gleichen. Ich seh Seelen, aber zählen tu ich Leichen. Wie viel Probleme, bis sie irgendwann mal reichen. Und kann man wirklich mit seinen besten Freunden streiten? Und zu Hause bin ich schwer zu erreichen. Es braucht Zeit, bis die Nerven wieder heilen. Ah, mittlerweile geh ich depressiv einschlafen, aggressiv aufwachen, halber Tag ist schon gelaufen. Es gibt Rapper, yo, die können sich alles kaufen. Wenn ich die sehe, yo, dann hau ich den mal auf die Schnauze. LAK, FAT zu dem Toni, ja. All das Dilemma macht den Lackmann philosophischer.
Drama endet nie, Drama endet nie. Nimm noch ein Zug von der Kippe und ein Schluck Hennessy. Drama endet nie, Drama endet nie. Doch alles gut, ich hab immer noch Energie. Drama endet nie, Drama endet nie. Nimm noch ein Zug von der Kippe und ein Schluck Hennessy. Drama endet nie, Drama endet nie. Doch alles gut, ich hab immer noch Energie.
Ab und zu hab ich kein Bock auf Drama. Ab und zu hab ich kein Bock auf Drama.
Drama endet nie.
Verdammt, das ist sein Drama.
Drama endet nie.
Verdammt, das ist sein Drama. Das war Gewaltverherrlichung und Drogenverherrlichung, aber nur die legalen. Also da, wo der Staat mitverdient, Alkohol und Nikotin, alles andere ist natürlich absolut abzulehnen, weil wir brauchen ja die Gelder, wir brauchen die Einnahmen. Das war der zweite Teil des Dreierpacks Hip-Hop, Sprechgesang, und jetzt hören wir was von Audio 88 und Yesin, das war übrigens von Tony und Leckmann vor Edgar Wasser. Und Audio 88 und Yesin haben sich mit Schmidt zusammengetan, so lange, bis sie nicht mehr atmen, dann ist Schluss. Feierabend. Aus. Radio frei, aus.
Das ist keine Übung. Verschließen Sie die Türen. Geraten Sie in Panik. Weiß nicht, worauf du wartest. Wahrheit gegen Leugner. Verhandlungen am Golfplatz. Waffen suchen Käufer. Worauf es ist das Feuer? Klima nur eine Meinung. Laut Forschungsgruppe Reichtum. Die Welt geht noch nicht unter. Ruft Bonzen aus dem Bunker. Ihr habt viel zu gute Laune. Doch wann brennt dein Zuhause? Warum warnst du nicht die Nachbarn? Vom Film läuft schon der Abspann.
Bis Ende Nord in schwarzen Wagen, bevor sie uns kriegen. Nimm mich in die Arme und dann drück zu,
bis es nicht mehr halt macht.
Ich folge dem Strom, als gäbe es ein goldenes Los. Einen Platz auf der Arche zum Mond, so als wär noch nicht alles verloren. Seh die Flammen kommen immer näher, jeder Mensch ein potenzieller Attentäter. Sehe 8 Milliarden schwache Gegner gegen 100 Krawattenträger. Und ich ringe um Atem. Ruhe, Puls zerreißt mir die Adern. Die Geduld, dein seidener Faden. Aber kein Grund zu. Und ich ringe um Atem. Ruhe, Puls zerreißt mir die Adern. Alles kein Grund, kein Grund zur Verzweiflung. Nur ein Grund zur Panik.
Bis Ende Nord in schwarzen Wagen, bevor sie uns kriegen. Nimm mich in die Arme und dann drück zu,
bis es nicht mehr halt macht.
Ich habe Probleme mit dieser Art zu singen, aber ich muss mich halt dran gewöhnen. Ist da alles eine Gewöhnungsfrage. Jessen und Audio 88 haben sich Schmidt zur Seite genommen, Zeit zu sterben. Und das war der Dreierpack Hip-Hop, Rap, Sprechgesang. Jetzt geht's weiter mit anderem Gesang, und zwar mit Jolle. Und ich habe über den Öffentlich-Rechtlichen gesprochen, dass der auch noch gut Show kann. Nicht nur damals bei der BBC, bei John Peel, auch noch aktuell. Und zum 10-jährigen Jubiläum des Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfels hat Böhmermann sich ein paar Leute eingeladen, unter anderem auch Clouseau, der das Stück Chicago live performt hat. Und natürlich der Moment, er nimmt Space Cap ab und er hat kurzgeschorene Haare. Das ist alles, was ich mir gemerkt habe. Nein, das nicht nur. Also die haben natürlich live ganz hervorragend performt. Kitschkrieg live, Clouseau, Jolle, viele andere. Und Jolle, ja, das ging ganz schön tief. Ich muss mich trotzdem noch an die Art des Gesangs gewöhnen. Ich gewöhne mich dran. Tief.
Bordsteinkante abgesägt, Laternen wieder angetreten, Treibsand vor mir weggefegt, das Tor zur Welt nur angelehnt. Blaue Veilchen streiken nie, Trauerweiden sind verliebt, gesprengte Rahmen hängen schief. Ist alles nicht so tief, ist alles nicht so tief. Friedenstauben starten Krieg, bin auf dem Weg vom Zahnfleisch in die nächste Psychiatrie. Ist alles nicht so tief, Fidget Spinner sind auf Speed. Halt mich nicht mehr fest, wenn ich auf der Kurve flieg. Streichhütte aufs Kreuz gelegt, hab das Kartenhaus zusammengeklebt, dann mein Nervenkostüm weggegeben und mir aus Sauerstoff ein neues genäht. Blaue Veilchen streiken nie, Trauerweiden sind verliebt, gesprengte Rahmen hängen schief. Ist alles nicht so tief, ist alles nicht so tief. Friedenstauben starten Krieg, bin auf dem Weg vom Zahnfleisch in die nächste Psychiatrie. Ist alles nicht so tief, Fidget Spinner sind auf Speed. Halt mich nicht mehr fest, wenn ich aus der Kurve flieg. Ist alles nicht so tief, Friedenstauben starten Krieg. Ist alles nicht so tief. Ist alles nicht so tief. Ist alles nicht so tief.
Jolle. Tief. Und ich empfehle ausdrücklich die Sondersendung des ZDF Magazin Royal. 10 Jahre RTO, 10 Jahre Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld, am 22. Mai ausgestrahlt, natürlich in der Mediathek. Und da gibt es Kitschkrieg und Giant Rooks, die da gespielt haben, Clouseau und eben gehört Jolle. Und ein Stück von Kitschkrieg, also dem Produzentenkollektiv, hören wir jetzt. Allerdings nicht das, was beim ZDF Magazin gelaufen ist, sondern ein anderes Stück mit Provinz. Und dann geht es tatsächlich um die Provinz oder um die Städte, die wir lebenswerter machen können. Was braucht es dazu und warum ist Barcelona ein interessantes Beispiel? Kitschkrieg.
Es war freihändig, so lebendig. Schau, wie frei wir atmen können. Shotgun, du sitzt neben mir. Shotgun, nur du neben mir.
Halt dich an, mein Lieber.
Geld hast du nichts gelernt. Wir müssen vorsichtig sein. Seh deine Augen tief ins Leere blicken. Es tut für immer weh, damit müssen wir jetzt leben. Augen zu, Zukunft ungewiss. Doch alles gut, wenn du bei mir bist. Dein Hund erfährt uns, wohin wir wollen. Nonstop durch die Nacht einfach weiterrollen. Ich war freihändig, so lebendig. Schau, wie frei atmen kann. Shotgun, du sitzt neben mir. Shotgun, nur du neben mir.
Halt dich an, mein Liebe fest. Glaub mir, ich weiß, was heimlich ist. Licht am Fenster spiegelt sich. Ich bin einsam, wer ist das nicht? Halt dich an, mein Liebe fest. Glaub mir, ich weiß, was heimlich ist. Licht am Fenster spiegelt sich. Ich bin einsam, wer ist das nicht?
Sehr erfolgreiches Produzentenkollektiv Kitsch Creek 2. Und hier mit Provinz, so wie wir hören, noch ein Stück, was dazu passt, Oxytocin. Das ist ja das Wichtigste. Also wir umarmen jemanden, wir haben die Berührung, wir brauchen das und dann wird das ausgeschüttet. Boom, es knallt raus. Und darüber singt Lion Storm und Mine. Und danach geht es um die Art und Weise, wie wir leben, wie wir uns organisieren können und dass wir Städte zu lebenswerten Orten machen oder sie irgendwie da, und wie schwierig das auch ist und dass die Ambivalenz wieder alles ist, was wir aushalten müssen und dass wir trotzdem Oxytocin brauchen, gleich nach der nächsten Musik von Mine und Lion Storm, Oxytocin.
Vibe-Check, du bist einer von den Guten. Du hast dazu gelernt, I do appreciate. Ich ahne, ich will es mit dir versuchen. Die Stimme misst dich deine Held. Du hast gesagt, dass du mich magst. Und dass du mich gerne treffen würdest im Park. Ich hab gesagt, dass ich dich mag und dass ich dich übertrieben gerne treffen will im Park. Ich hab das und ich will, dass du weißt, dass wir das. Was ich von dir haben will, ist Oxytocin. Du machst es gut und ich hab's mir verdient, ja.